Folge 3, Woche 3, Fasten-Podcast, ab dafür. Jesper, hau das Jingle rein, los geht's. Ja, moin Leute, wir sitzen wieder hier im Jugendbüro Lotte Westerkappeln. Wir sind in der dritten Woche angelangt, dritte Fastenwoche. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Folge für euch. Ich schaue wieder in die Runde, es sind ein paar Gesichter aus der Jugendleiterszene Lotte Westerkappeln dabei, die sich heute für euch im Podcast präsentieren wollen, die heute mit euch gemeinsam den Podcast gestalten wollen. Und auch zwei Hauptamtliche sind dabei, nämlich der Heinz Gerd, Jugendreferent der Region Nord. HG wird sich gleich noch einmal vorstellen. Und Sabrina ist zurück. Sabrina.
Hallo.
Moin Sabrina, wie geht's dir?
Wieder besser. Alles wieder gut. Schnotti ist weg. Alles in Ordnung. Und jonglieren klappt. Läuft bei mir, Nils.
Bei mir natürlich auch. Hat das Jugendbüro wieder auf?
Das Jugendbüro hat wieder auf. Jeden Dienstag 18 bis 20 Uhr. Und sonst erreicht ihr mich aber auch immer über das Jugendbüro auf Instagram. Oder auch über die Mailadresse jugendbüro mit ue-westerkap@fu.de.
Was hat sich in den letzten beiden Wochen bei dir getan?
Nils, ich war krank. Bei mir hat sich eigentlich just gar nichts getan, außer dass sich der Schnotten gelöst hat und ich keine Kopfschmerzen mehr habe. Aber drei Bälle. Ich bin Profi.
Komm gleich wieder rüber zum Jonglier-Update. Ich bin gespannt und ich freue mich, dass du wieder am Start bist, Sabrina. Neben mir sitzt Heinz Gerd, gerade schon angeteasert.
Ja, hallo Nils.
Moin HG, schön, Moin. Dass du da bist. Ja. Schön, dass du hier zu uns ins Jugendbüro gekommen bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Gerne, ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
Ja, mein Name ist Heinz Gerd Wanning. Ich komme aus Recke, bin dort Jugendreferent, seit langer Zeit mittlerweile schon und zuständig für die Gemeinden Metting, Recke, Schale Hobsten mit einer halben Stelle und in der Region West. Und dazu gehören Hörstel und Rheine und Mesum auch noch, genau. Und was so im Kirchenkreis sonst noch so alles geschieht. Zum Beispiel die Jugendfreizeit auf Ameland, die ich aber in diesem Jahr nicht mehr leiten werde, sondern altersbedingt abgebe an meine jüngere Kollegin Annika Kipp.
Okay. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen fragen sich mit Sicherheit, was ein Jugendreferent ist.
Jugendrentner, wolltest du sagen.
Jugendrentner.
Ja, ich habe es verstanden. Alles gut.
Was ein Jugendreferent ist. Magst du es einmal so erklären? Was macht ein Jugendreferent? Was ist das überhaupt?
Ja gut, das ist ein etwas sperriges Wort, Referent. Da stellt man sich immer irgendwelche Leute mit einer Lesebrille vor, die irgendwelche Vorträge halten. Das ist aber bei uns in der Kirche eigentlich anders. Also Jugendleiter hieß es früher, Jugendmitarbeiter. Jugendleiter ist so der alte Begriff aus den 70er Jahren eigentlich noch. Man muss also eine Ausbildung haben dafür, Sozialarbeit oder Religionspädagogik. In der Regel eben eine kirchliche Ausbildung. Man kann aber auch als Sozialpädagoge arbeiten und muss dann hinterher noch eine kirchliche Zusatzausbildung machen, etwa ein Jahr. Genau, Sabrina freut sich schon.
Genau, ich freue mich.
Ja, und dann arbeitet man halt in einer Kirchengemeinde oder in mehreren Kirchengemeinden oder in einem Kirchenkreis oder in irgendwelchen Bildungseinrichtungen der Kirche und ist dort eben mit allem, was für Kinder- und Jugendarbeit sozusagen, was dort zu tun ist, kann man da sehr kreativ und auch oft sehr eigenverantwortlich arbeiten.
Wie bist du denn Jugendreferent geworden? Wie ist da so dein persönlicher Werdegang hingekommen zu dem Job, den du heute machst?
Ich komme aus der Sportarbeit eigentlich, also aus der Sportjugend. Ich war früher Fußballjugendtrainer, Betreuer und bin in dieser Tätigkeit quasi auch in den Stadtjugendring hineingerutscht in meiner Heimatstadt. Da habe ich dann eigentlich so das breitere Spektrum von Jugendarbeit kennengelernt. Also da waren die Leute von der Kirche, vom Jugendzentrum, die Sportfischer, die Kaninchenzüchter, alle waren sie da. Wir haben gemeinsame Projekte auf die Beine gestellt für unsere Stadt, für die Jugendlichen und Kinder in der Stadt. Das war in den 70er Jahren, das war eine sehr bewegte Zeit. Und ich war zu der Zeit als Verwaltungsbeamter aber tätig, also hauptberuflich. Habe mich dann aber irgendwann Anfang der 80er entschieden, nochmal die Schulbank zu drücken, habe das Abi nachgemacht auf dem zweiten Bildungsweg und habe dann Sozialpädagogik und Religionspädagogik in Hannover studiert. War aber nicht gleich in der Jugendarbeit, sondern hatte irgendwie eine interessante Stelle in Göttingen als Gemeindegeschäftsführer. Das war so eine Mischung aus Verwaltungsleitung und Diakonie. Das passte so ein bisschen perfekt auf mein bisheriges Berufsprofil. Aber nach 4 Jahren hat meine Frau und mich dann doch wieder in die Heimat verschlagen. Wir kommen ja aus der Nähe von der holländischen Grenze und unsere erste Tochter wurde geboren. Haben wir gesagt, ach ja, die Familie muss wieder ein bisschen zusammenrücken. Mhm. Und dann bei einem Stellenwechsel war mir klar, ich will dann aber wieder ganz klar in die Jugendarbeit und aus dem Verwaltungsbereich wieder raus. Ja, und so bin ich jetzt am 1. Mai 30 Jahre hier in Recke.
Ganz schön lange Zeit, Wahnsinn. Ja. Siehst du denn heute irgendwie, wenn man eine Jugendleiterausbildung macht, diese Verknüpfung, du hast ja selber gesagt, dass du aus dem Sport kommst, siehst du da heute noch Jugendliche, die vielleicht auch aus dem Beweggrund des Sports irgendwie die Ausbildung machen und vielleicht da überschneidende Bereiche aus Sport und Kirche?
Eher weniger. Also ich würde sagen, die Leute, die bei uns die Ausbildung machen, das sind Menschen, die sehr kreativ sind und die auch Lust haben, ja, ich sag mal, ganz direkt mit Kindern und Jugendlichen im kirchlichen Kontext zu arbeiten. Dass man da auch sportliche Veranstaltungen macht, das weißt du ja selber auch. Du bist ja auch immer derjenige gewesen, der die Kids in Ameland auf die Wiese gescheucht hat zum Fußballspiel. Das gehört natürlich auch dazu, aber diese direkte Motivation sehe ich da so nicht einig. Also die machen dann in ihrem Sportverein die Jugendleiterausbildung.
Wie sieht denn der typische Arbeitsalltag von einem Jugendreferenten aus? Kann man den bestimmen oder kann man den nicht bestimmen? Weil du ja auch sagst, ich bin unterwegs auf Freizeiten, ich habe ein ganz, ganz breites dörfliches Profil, sage ich mal, ich bin viel unterwegs. Gibt es aber trotzdem irgendwelche typischen Arbeitsalltagsmuster?
Also jeder Tag ist verschieden, das ist schon mal ganz klar. Kein Tag ist wie der andere. Also man muss ja auch bestimmte Dinge planen und auch bestimmte Tage planen, aber es kommen auch immer wieder ganz spontan Dinge dazu. Man muss also sehr flexibel sein. Das heißt also, ich sag mal, man plötzlich braucht eine Jugendliche oder ein Jugendlicher vielleicht mal ein bisschen Zeit, um ein Gespräch zu führen oder in der Gemeinde irgendwas etwas erledigen, was so nicht vorhergesehen war. Oder man muss mal bei einem Gottesdienst einspringen. Also ganz, ganz verschiedene Sachen eigentlich. Das ist allerdings auch etwas, was sehr schön ist. Also das ist total abwechslungsreich. Wie gesagt, man muss halt flexibel sein. Es ist natürlich so, dass eine gewisse Zeit im Jugendbüro sein sollte. Ich versuche das mal vormittags hinzukriegen, dass ich dann dort auch erreichbar bin. Mittlerweile geht das nämlich auch, weil die Leute mich über WhatsApp oder was weiß ich, E-Mail oder so anschreiben oder übers Handy anrufen, weil die Jugendlichen natürlich morgens in der Schule sind. Aber nachmittags ist ja eigentlich eher so die Zeit, wo man dann und auch abends sich direkt mit den Leuten trifft. Und insofern fürs Büro bleibt für mich eigentlich so nur vormittags die Zeit. Und da kriegt man auch am meisten geschafft. Das hat auch sehr, sehr viel zugenommen mit der organisatorischen und verwaltungstechnischen Arbeit. Also seitdem es das Qualitätsmanagement gibt auf allen Bereichen, hat das deutlich zugenommen an diesen Arbeitsaufgaben.
Steckt die persönliche Motivation hinter deiner Arbeit in der Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen und vielleicht auch dem abwechslungsreichen Berufsprofil? Würdest du das so sagen? Oder welche Motivation steckt vielleicht hinter dem Jugendreferentenberuf?
Gut, wenn du dich für den Jugendreferentenberuf entscheidest, dann ist ja völlig klar, das sagt ja der Name ja schon, dass du dann natürlich auch eine hohe Affinität zu Kindern und Jugendlichen hast oder haben solltest. Insofern ist es eigentlich nichts auf der Hand, dass man das natürlich, dass da die Motivation ja auch dahinter steht, dass man mit Kindern und Jugendlichen, wie auch immer sich diese Arbeit gestaltet, zusammen sein möchte und ihnen pädagogische und Freizeitarbeit anbietet. Der kirchliche Beruf als solcher, der ist natürlich weit, also die Ausbildung ist ja wesentlich weiter gefächert. Also du wirst ja von Kinder- und Jugendarbeit bis hin zu Seniorenarbeit ausgebildet. Im Studium habe ich zum Beispiel 2 Jahre in einem Seniorenheim in Hannover gearbeitet, weil ich das auch mal kennenlernen wollte, mal was anderes als Jugendarbeit. War auch eine sehr interessante Erfahrung. Aber wie gesagt, wenn du dich als Jugendreferent irgendwo bewirbst und dich auf die Stelle bewirbst und diese Arbeit tun möchtest, dann ist ja klar, welche Zielgruppe das dann auch ist.
Okay, du hast jetzt ja schon mal deine Motivation hinter dem Beruf erläutert. Was gibt's denn dieses Jahr so für Angebote bei dir im Kirchenkreis, in den ganzen Dörfern? Was stellt ihr vom Jugendbüro in Recke auf die Beine?
Also in den letzten Jahren hat sich eigentlich so ein bestimmtes Programm, so ein festes Programm etabliert. Das geht eigentlich los mit den Konfirmandenfreizeiten im Frühjahr bis hin zu den Vorstellungsgottesdiensten der Konfis. Dann geht es weiter zu den Konfirmationen, dann kommen die Kinderbibeltage ins Spiel. In Schale zum Beispiel ist an jedem ersten Samstag im Monat Kinderkirche. Da nehmen etwa 40 Kinder teil. Ja, dann, wie gesagt, im Sommer die Aktivitäten, entweder die Freizeiten, die Jugendfreizeiten oder eben auch die Ferienspaßangebote, die wir in den letzten Jahren sehr stark ausgeweitet haben. Ja, ist eigentlich so, wie gesagt, klingt dann so ein bisschen mit adventlichen Programmen aus zum Jahresende hin. Hinzu kommen aber eben auch immer so ganz spontane Sachen. Also sowas wie heute zum Beispiel, dass ihr sagt, wir machen mal einen Podcast oder irgendwelche anderen Sachen, wollen wir mal in die Kletterhalle fahren oder in die Trampolinhalle, da warst du eigentlich dabei?
Ich war nicht dabei. Nee.
Genau, mit den Mettingern waren wir da. Vor Corona ging das ja alles noch sehr spontimäßig. Das ist ja, ja, wir müssen uns erstmal wieder umgewöhnen, dass wir spontan sein dürfen vielleicht. Hoffentlich.
Als du vor 30 Jahren den Jugendreferentenposten hier übernommen hast, gab es ja wahrscheinlich eine andere Fülle an Angeboten. Hast du alles da transformiert und reformiert oder gab es da früher ähnliche Angebote, sage ich mal?
Ja, ich habe mal was Interessantes mitgebracht. Ich habe nämlich aufgrund deines Zettels,
ja.
habe ich mal in meine, ich habe da so eine Pressemappe und da sind auch so Sachen drin mit unseren Veranstaltungskalendern. Das war natürlich eine ganz andere Programmfülle, wenn man das mal sieht. Ich nehme mal so ein Beispiel aus 98, da war ich halt mit einer ganzen Stelle für diese drei Gemeinden nur zuständig.
Wahnsinn, da war ich gerade geboren, ey.
Da warst du gerade geboren. Genau, und da sieht man mal, was wir da alles, also mehrere Freizeiten hatten wir. Allein hier 5 Freizeiten auf der ersten. Dann Projekte, Veranstaltungen, Konfi Cup, das erste Mal, der erste Konfi Cup, am 30. August 98.
Krass.
Vogelhäuschen bauen machen wir heute noch. Ein Oldie-Meeting, regionale Mitarbeiterschulen, Kinderbibeltage, Computerkids, Surfen im Internet, das war ganz was Neues.
Ja,
ja, und dann hatten wir Jugendgruppen, Kinder- und Jugendgruppen, ganz hinten. Insgesamt 8 Jugendgruppen und Kindergruppen. Heute haben wir keine einzige mehr. Wenn man nämlich die Zeiten sieht, wir haben uns um 15 Uhr getroffen. Ja? 15 Uhr bis 17 Uhr. Das war damals die Zeit, wo man nachmittags ja, Zeit hatte. Mhm. Die Schule war um 12:30 oder um 13:00 zu Ende. Und dann hat man irgendwie noch die Hausaufgaben vielleicht gemacht. Die Leute sind direkt nach Hause gefahren, sind dann zu uns in den Treff gekommen. Oder wir haben auch außerhalb vom Treff, wir sind in die Eissporthallen gefahren oder am Radturn unternommen. Wir waren ganz oft im Kino auch. Also das waren so die Veranstaltungen damals. Das ist eben heute alles komplett anders mittlerweile. Also nachmittags kannst du ja auch schon nichts anbieten. Das verschiebt sich entweder alles aufs Wochenende oder auf den Abend. Ne?
Und dann ist nochmal ein Fußballtraining oder andere genau. Sportarten, die grätschen nochmal dazwischen und so gibt es dann keine Jugendgruppen mehr. Ne? Hast du denn irgendein Angebot, was du jetzt über die Jahre organisiert hast, wo du sagst, das ist mein Lieblingsangebot, da freue ich mich im Kirchenjahr drauf. Wenn das stattfindet, da brenne ich.
Ja, da brenne ich. Das ist der Musikworkshop in Hörstel. Den machen wir jetzt auch schon seit 10 oder 11 Jahren, ich weiß gar nicht genau. Das fing halt so ganz harmlos an, dass wir der Pastor in Hörstel und ich hatten mal überlegt, dass wir für die Konfis ein musikalisches Angebot machen. Also, weil da waren so ein paar E-Gitarristen dabei, die hatten Bock, da was zu machen. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, dann haben wir einen Coach engagiert. Und ja, dann kam noch ein Vater dazu, der Schlagzeuger ist. Der sagte, hey, ich mach mit. Ja, und dann waren wir so, ich weiß gar nicht, 10 Leute. Und dann hieß es, ja, eigentlich können wir das auch weitermachen. Dann kam der Chor dazu, dann kamen ganz viele Gitarristen dazu, Keyboarder, Schlagzeuger und so weiter. Und das ist mittlerweile eine richtige Band, die man innerhalb von einem Wochenende auf die Beine stellt, weil es mittlerweile auch die gleichen Leute sind. Und dann machen wir da halt Musik. Und das ist, finde ich, macht mir persönlich unheimlich viel Spaß, weil wir Gott sei Dank richtig schöne alte Rock- und Pop-Songs immer spielen können. Mhm. Aber auch neue Sachen natürlich. Ja. Und das ist so eigentlich meine Lieblingsveranstaltung, ja.
Ja. Wenn man das mal so rüber transferiert, gesungen wird ja auch auf Freizeiten.
Ja.
Da gibt es ja die Ameland-Freizeit, die du ja mit 20 Jahren circa, oder seit 20 Jahren besser gesagt, ja organisierst. Mhm. Wie kann man sich so eine Organisation von einer Freizeit vorstellen? Wie lange Zeit nimmt das im Vorlauf in Anspruch und wie sieht dieses Arbeitsprofil dahinter aus? Also wie wird die Freizeit organisiert?
Also es ist ja so, du musst eigentlich schon, also du fängst damit an, dass du ein Haus suchst. Also du musst also ein Jahr vorher etwa ein Haus suchen und sagen, so, wir wollen im nächsten Sommer gerne euer Haus buchen. Das wird dann gemacht. Wir haben seit vielen Jahren den gleichen Vermieter. Ja, und dann suchst du dir ein Team. Mhm. Das ist mit das Wichtigste überhaupt, dass du ein Team hast, was in sich stimmig ist, die sich verstehen und die auch mit dir kompatibel sind. Ja, dann trifft man sich mit dem Team und macht so quasi zu Beginn des Jahres so die ersten Planungstreffen. Was können wir da machen? Und man weiß auch schon, vielleicht schon, welche Teilnehmer mitfahren, dass man so ein bisschen gucken kann, in welche Richtung könnte das gehen. Ja, und dann sind die ganzen organisatorischen Dinge zu buchen, zum Beispiel die Fähre, die Fahrräder, das Essen und diese ganzen Dinge, diese durch Versicherung, die Eltern anschreiben, das Vortreffen mit den Eltern und alles, was so dazu gehört. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass wir in jedem Jahr auch eigentlich mehrere Dinge zu beachten haben. Vor allen Dingen Erste-Hilfemaßnahmen, was dürfen wir überhaupt noch selber machen, was dürfen wir nicht mehr machen. Eigentlich dürfen wir gar nichts mehr machen. Wisst ihr ja mittlerweile auch.
Ja.
Dann war das mit der Schwimmaufsicht mal ein ganz großes Thema. In den letzten Jahren natürlich die sexualisierte Gewalt. Also all diese Dinge, die jetzt zusätzlich neu hinzukommen, die man zu beachten hat, wo man Führungszeugnisse einfordern muss. Und all diese Dinge. Ja, das ist schon eine Menge Arbeit, so eine Freizeit vorzubereiten und also mehr als sie eigentlich durchzuführen, finde ich, im Vorfeld.
Ich durfte ja des Öfteren bei dir im Team mitfahren, hatte da auch eine sehr, sehr schöne Zeit und es hat wirklich Spaß gemacht, sind viele bleibende Erlebnisse und Erinnerungen da bei mir auf jeden Fall. Wie war das so für dich, der Mann hinter dem Geschehen zu sein? Wir waren ja oftmals da auch für uns selbst, wir konnten uns ausprobieren, währenddessen du das Ganze organisiert hast. Wie ist das so, der Mann hinter dem Geschehen zu sein, der Mann hinter dem Team quasi?
Also man ist immer mitten im Geschehen eigentlich, auch wenn man quasi so ein bisschen der Supervisor ist sozusagen für das Team. Also natürlich, in den ersten Berufsjahren habe ich ja ganz viel noch selber gemacht, aber dadurch, dass die Teamerinnen und Teamer in unserer Jugendarbeit auch immer besser qualifiziert worden sind durch die Jubi, konnte man natürlich auch viel mehr, das Team viel mehr selbstständig arbeiten lassen. Und das ist ja auch das Ziel unserer Arbeit, dass die Teamer möglichst viel selber machen können und ausprobieren können und eben sozusagen von uns begleitet werden dabei. Und das war sehr angenehm. Und, aber es ist auch wichtig, dass man die Reflexion die Arbeit, die die Teamer machen vor Ort, dass man das auch immer einfordert. Auch wenn es abends schon ein bisschen später ist, muss man sich trotzdem nochmal treffen oder am nächsten Tag und immer wieder gucken, wie läuft's oder wo gibt's Knackpunkte. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste überhaupt. Dass man immer so ein bisschen wieder an den sogenannten Stellschrauben dreht, wenn was zu tun ist.
Ja, wir sind jetzt natürlich seit 2 Jahren nicht mehr auf Armenland gewesen. Grund dafür ist die aktuelle pandemische Lage.
Ja.
Und da wäre so eine Frage, die mich mal interessieren würde, inwieweit du die Corona-Pandemie als Einschränkung in der Jugendarbeit wahrgenommen hast und was sich eventuell nach Corona ändern muss. Wir machen den Podcast, weil wir gerne die Jugendarbeit nochmal wieder mehr zeigen wollen. Vielleicht auch jüngere Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die sich das Ding jetzt wöchentlich vielleicht auch anhören, die davon gehört haben über verschiedene soziale Medien. Was wäre für dich da so ein Änderungsgrund nach der Corona-Pandemie? Wie müssen wir jetzt weitermachen?
Also ich glaube, das war ein ganz gewaltiger Einschnitt für die Jugendarbeit, weil es eben so lange gedauert hat. Wir hatten eigentlich gehofft, dass es nach dem ersten Jahr dann auch im zweiten Jahr wieder losgehen kann. Das war ja leider nicht der Fall. Wir mussten ja auch viele Sachen wieder absagen, auch die Jugendfreizeit. Ja, und auch die ganzen Schulungen in der Jubi, auch die Konfis, die nur sehr eingeschränkt Unterricht hatten. Man konnte oftmals keine wirklichen Beziehungen aufbauen zu den Konfirmanden, die ja quasi diejenigen sind, die dann hinterher auch, wenn sie Lust haben, wieder in die Jubi gehen und quasi Teamerinnen und Teamer werden. Ich befürchte, dass wir da nächstes Jahr, wenn wir dann hoffentlich mal wieder richtig durchstarten können, relativ von vorne wieder anfangen müssen. Also es gibt so, bei den älteren Teamern, das ist nicht der Fall, so wie ich sehe das ja jetzt, ihr seid ja heute auch alle wieder hier, obwohl ihr teilweise auch schon berufstätig seid und so weiter. Wir merken das bei den Kinderbibeltagen zum Beispiel, da mussten wir teilweise jetzt schon Konfis mit einbinden als, ja, Thema kann man nicht so nicht sagen, als Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die noch gar keine Ausbildung haben, weil wir einfach viel zu wenig Leute hatten, ne?
Bietet aber auch viele Chancen für so ein Tandem-Prinzip, oder? Ich glaube, das wurde in Mettingen auch öfter mal so angestoßen, dass man jüngere und ältere Teamer auf jeden Fall zusammen auf die Freizeit geschickt hat mit den Hauptamtlichen und Pastoren und die Älteren, die Jüngeren dann mit an die Hand genommen haben, um da eben eine Art Tandem-Mentoren-Ding rauszumachen und die dann eben so zu schulen und auch praxisnah dann mit an die Hand zu nehmen.
Ja, das ist sicherlich ein gutes Konzept. Das greift nicht immer. Ja, das ist immer sehr individuell, finde ich auch. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen sollte.
Dann kommen wir mal zu unserem Tagesgeschäft, hier zum Podcast. Mhm. Und die Frage nach der Fastenzeit, HG. Ja. Fastest du persönlich?
Nicht mehr.
Nicht mehr?
Nicht mehr, nein.
Hast du mal gefastet?
Oder ich habe das mal gemacht. Also das ist so, als ich in Göttingen war, in der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde, da war das unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unter den Hauptamtlichen, wir hatten sehr viele, wir hatten 22 Hauptamtliche da, das war eine große Stadtgemeinde, da war das irgendwie so ganz üblich, dass man da fastet hat. Ich merke so hier bei uns in den überwiegend katholischen Gegenden, also da machen die Evangelien das nicht so gerne, weil das ein katholisches Projekt ist. Einer sagt mir mal, das ist ein katholisches Projekt. Also habe ich nie so empfunden, aber okay. Aber davon mal unabhängig, ich habe es dann irgendwann auch nicht mehr gemacht, so wirklich. Also ich mache es für mich persönlich eher so, dass ich mal sage, Intervallfasten, ne? So mal 16 Stunden, also eher aus Gesundheitsgründen so. Das Fasten hat sich auch geändert. Also wie gesagt, damals war es so, dass man wirklich bewusst auf Zucker oder ich habe dann damals 6 Wochen auf Kaffee verzichtet. Das war eine ganz harte Nummer.
Oh nein.
Das war eine ganz harte Zeit. Genau. Ja, man wollte ja irgendwas machen, ne? Was einem auch wehtut. Ne?
Ja. Und, das hat wehgetan.
Ja, das hat richtig wehgetan. Ja, und das hat sich ja auch verändert im Laufe der Zeit. Ne? Also dann verzichtet man jetzt auf Handykonsum oder auf Fernsehen oder was weiß ich. Also nicht unbedingt auf die Nahrungsgeschichten, sondern eher so andere Dinge auch, was auch, finde ich, eigentlich viel mehr Sinn macht. Mhm. Denn das Fasten, was Nahrung angeht, das ist nochmal eine ganz extra Geschichte, finde ich. Das hat eine andere Dimension, hat mit Gesundheit zu tun. Das muss man unter einem anderen Blickwinkel betrachten. Was wir gemacht haben hier in Recke, als wir hierher kamen, das war der sogenannte in der Fastenzeit der Jugendkreuzweg. Das war so ein ökumenisches Projekt, da sind wir mit 30, 40 Jugendlichen aus katholischer und evangelischer Kirchengemeinde sind wir dann zusammen diesen Kreuzweg gegangen, mehrere Stationen. Das war in dieser Zeit damals ganz gängig. Das ist dann irgendwann mal eingeschlafen. Ja, mit dem Fasten selber. Ich finde das ja gut, dass sie die Idee wieder aufgegriffen hat. Ja. Das war in den letzten Jahren ja eher so ein bisschen unterbelichtet. Aber ich habe das nicht ganz verstanden, was das mit eurem Jonglieren zu tun hat. Ihr jongliert Fasten oder wie? Fastet jonglieren, meine ich.
Das Jonglieren ist ein Ziel, was wir jetzt auf Grundlage des 7 Wochen ohne Stillstandes so uns ausgerufen haben. Mhm. Und wir machen hier im Podcast, die Rubrik wird gleich auch noch kommen, das Jonglier-Update, wo wir über 7 Wochen versuchen, uns wöchentlich im Jonglieren halt zu steigern, die Sabrina und ich.
Ah, okay.
Und wir haben auch eine kleine Wette und die Sabrina wird diese Wette auch verlieren am Ende, weil bei mir ist tatsächlich horrende Zustände gerade gibt, die wirklich im Training hier einen riesen Fortschritt zeigen.
Ne? Ich würde sagen, niemals. Genau, also tatsächlich ist es so, Heinz-Gerd, es gibt ja in der evangelischen Kirche seit 1983, glaube ich, dieses Programm 7 Wochen ohne. Und das ist, glaube ich, es hat begonnen mit 70 Teilnehmern. Und mittlerweile ist das in der evangelischen Kirche so, dass über 2 Millionen Menschen da jährlich mit teilnehmen. Also eine ziemlich große Aktion. Und dieses Jahr steht das halt unter dem Stern 7 Wochen ohne Stillstand. Mhm. Also sich üben in etwas Neuem. Und das kann sein, sich üben in so etwas, wie wir jetzt mit dem Jonglieren machen, oder sich üben darin, etwas zu verzichten, etwas durchzuhalten, sich selber nicht auf die Nerven zu gehen mit einem bestimmten Thema. Also es kann ganz viele Dinge beinhalten. So kam das bei uns hier in die FU-Gruppe. Mhm. Und nein, du wirst nicht gewinnen jetzt. Aber das darfst du dann üben. da hart zu verlieren gegen deine Jugendreferentin.
HG, ja, du hast ja gerade schon angesprochen, dass du mit 22 Hauptamtlichen in eurer Stadtgemeinde damals gefastet hast. Gab es denn auch weiterhin irgendwie ein gemeinsames Fasten, einen gemeinsamen Fastenimpuls mit verschiedenen hauptamtlichen Pastoren, Konfirmandengruppen, was du in den letzten 30 Jahren erlebt hast?
Nein, da seitdem nicht wieder.
Okay.
Also, hat wohl jeder für sich, denke ich mal. Aber also ich weiß von einigen Jugendlichen aus unserer Gemeinde, also jetzt in Reckel, dass sie das gemacht haben. Aber so im hauptamtlichen Kreis ist mir das eher nicht untergekommen.
Bekommst du es denn aktuell noch mit, dass Jugendliche fasten jetzt außerhalb von diesem Podcast, wenn du irgendwie mit der Konfirmandenarbeit zu tun hast oder auf Jugendfreizeiten, dass das mal Thema ist?
Nein, also eigentlich gar kein Thema mehr.
Hagi, vom Fasten kommen wir jetzt einmal rüber zu unseren Highlights. Ich fange einfach mal an.
Ja, erzähl mal jetzt. Ich bin mal gespannt.
Wir waren ja gemeinsam öfter auf Ameland und wir hatten da eine Freizeit im Sommer, ich glaube 2018 ist es gewesen.
Oh.
Da haben wir uns auf dem Dorfplatz getroffen. In einer kleinen Ameland-Dokumentation bin ich mit Max. Habe ich was vorbereitet für die Teilnehmenden und da bist du mir ja entgegengekommen und wir haben dich als Bürgermeister von Hollum dargestellt in dieser Dokumentation. Und haben dich da, glaube ich, auch mit deiner Frau getroffen. Das war für mich zum einen Highlight, aber auf der anderen Seite hatten wir auch noch ein kleines Leitersuchspiel da. Search Rixt van Oert. Weißt du, wer Rixt van Oert noch ist?
Ja, das ist die Hexe, ne?
Die Hexe,
ja, ja.
Genau. Und da haben wir quasi es so gemacht, dass die Teilnehmenden verschiedene Orte von Ameland finden mussten. Und an jedem Ort war ein Teamer verkleidet als eine wichtige Person von Ameland. Ich zum Beispiel durfte der Knappe sein von der Hauptfigur, vom Ritter. Stephanus hieß der Ritter, den hat Max gespielt. Und Tag, du warst ja die Hexe.
Ja.
Du warst die Hexe, hast dich verkleidet.
Ja, stimmt.
Und warst am Ende die Person, die dann die Kinder ermutigt hat, in einem finalen Endkampf quasi die Sachen zu finden. Und das waren so die beiden Highlights auf Ameland, die mir definitiv hängen geblieben sind und die ich... Die werde ich nie vergessen. Also es war wirklich eine Mordszeit und vielen Dank nochmal dafür, dass ich das erleben durfte. War echt super und ich würde mich freuen, wenn wir nochmal irgendwann nach Ameland zusammenfahren, auch wenn du die Freizeit abgegeben hast.
Ja, mein Wunsch wäre so im nächsten Jahr, das ist ja quasi mein letztes Berufsjahr, dann mit allen Teamern, die mit waren und Bock haben, nochmal wieder ein paar Tage dahin zu fahren.
Aber nur als Hexe dann bitte.
Nein, als Hexe. Also das sind ja 1, 2, 3 schon, die hier schon dabei sind. Also mal gucken.
Jetzt bist du dran. Was war dein Highlight in 30 Jahren, HG? Was ist ein Erlebnis, was dir besonders hängen geblieben ist?
Das ist immer schwer zu sagen. Also ich würde mal sagen, das Herausragendste war eigentlich 98, als die Landesregierung die Gelder für die Jugendarbeit drastisch zusammenstreichen wollte.
Mhm.
Da haben wir von der evangelischen Jugendarbeit, aber auch viele andere Jugendverbände bei uns in Westfalen ganz gewaltig demonstriert. Und wir sind mit mehreren Bussen aus unserem Kirchenkreis nach Düsseldorf zum Landtag gefahren, haben da richtig volles Rohr-Demo gemacht. Und das fand ich total klasse. Also das war gut. Es sind aus Schale, aus Lienen, also quasi der ganze Kirchenkreis, ganz viele Leute mitgefahren. Sind vor den Landtag gezogen und wie man das so kennt jetzt, ne? Also so richtig fette Demo gemacht. Und das war gut. Und dann der erste ökumenische Kirchentag in Berlin, 2003, glaube ich, war das. Das war auch eine ganz tolle Sache. Mhm. Also das erste Mal wirklich mit den Katholen zusammen einen Kirchentag zu feiern. Lief noch nicht alles ganz rund, ganz klar. Aber insgesamt war es wirklich eine tolle Aktion. Berlin war natürlich zu der Zeit sowieso absolut die Stadt. Also ich würde sagen, das waren so für mich so die beiden Highlights.
Ja, dann sind wir jetzt auch mit deinem Part langsam durch.
Ja, eine Sache die noch, Song der Woche.
Song der Woche.
Ja, das ist mir wichtig. Lass uns leben von Marius Müller-Westernhagen. Wir reden wieder mal vom Krieg. Das ist die erste Zeile. Das ist ein Song, den man im Moment gerne, finde ich, oft hören sollte.
Dann wollen wir jetzt so langsam deinen kleinen Blog schließen. Danke, dass du da warst, HG. Wir schwingen gleich nochmal zu
gerne.
Dir rüber.
Dankeschön.
Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Gut, dann sind wir jetzt Tatsächlich bei einem zweiten Interview, heute gibt es eine kleine XXL-Folge. Nachdem wir jetzt mit HG einen kurzen Schnack gehalten haben, geht der Schnack auch direkt weiter mit der lieben Jule. Jule, moin. Schön, dass Hi. Du da bist. Bist ja. du gut hergekommen?
Ich bin gut hergekommen, ja. Johanna hat mich sicher gefahren. Also es war ein richtiges Abenteuer, aber ein sicheres Abenteuer. Also ich bin gut angekommen hier, ja.
Das freut mich. Schön, dass du da bist. Jule, du hast in der letzten Folge schon gesagt, dass du fastest. Du warst Teil von den kleinen Sprachnachrichten in Folge 2. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die die Folge noch nicht hören konnten, wir haben in der letzten Folge verschiedene Stimmen aus der evangelischen Jugendleiterszene hier in Lotte-Westerkappeln zu Worte kommen lassen und Jule war ein Teil davon. Jule, wie läuft's mit deinem Fastenziel?
Ich muss sagen, ich habe mein Fasten eigentlich fast vorgezogen. Ich habe für den ganzen Februar auf meine Social-Media-Seiten verzichtet, also Snapchat, Instagram, TikTok, WhatsApp, eigentlich alles nicht wirklich benutzt. WhatsApp immer so ein bisschen, gezwungenermaßen, aber sonst wirklich nichts geöffnet, mir nichts angeguckt. Und das hat mir echt gut getan. Ich ziehe das jetzt immer noch so ein bisschen weiter durch, nicht ganz so viel Bildschirmzeit zu haben. Ich habe wieder ein bisschen mehr angefangen, Instagram oder halt auch mehr WhatsApp zu benutzen, aber ich habe es definitiv reduziert.
Das heißt, das zieht sich jetzt vielleicht nochmal so durch die Fastenzeit, aber letztendlich hast du die schon ein bisschen vorgezogen.
Ja, eigentlich schon.
Sehr gut. Jule, HG hat es ja gerade schon angesprochen. Wir sind hier gerade drei Teamer im Raum. Du warst auch mal Teil von Ameland, ja. Warst Teamerin. Wie ist so dein Weg in die Jugendarbeit gekommen? Wie bist du Teil hier der evangelischen Jugendleiterszene in Lotte-Westerkappeln geworden?
Eigentlich schuld daran, dass ich in die Jubi gekommen bin, ist Johanne. Johanne ist mein Katalysator gewesen hier. Als ich noch Konfirmandin war, Johanne hat ein Jahr vor mir ihre Konfirmation gehabt, ist unser Pastor mal in Kur gefahren.
Oh, ja. Da wurdest du Pastor.
Nee, ich bin nicht Pastorin geworden, um Gottes Willen. Aber die Teamer hier aus Westerkappeln und Lotte haben unseren Konfi-Unterricht übernommen. Mhm. Und Johanna hat dazugehört. Und wir sind halt, also wir kennen uns von klein auf. Jetzt bald, ja, ich weiß gar nicht, 20? Na, 15 Jahre, so ungefähr. Mhm. Und dann hat Johanna irgendwann gesagt, Alter, Jule, Jubi, voll cool, komm mal ran, mach mal mit. Ich habe gesagt, ja, mache ich. Ja. Und habe auch noch ein paar von unseren gemeinsamen Freunden, haben wir noch mitgezogen sozusagen. Ja, und dadurch ist das entstanden, dass ich Jugendarbeit jetzt mache.
Jetzt hast du ja schon erzählt, dass ihr da einen kleinen Kreis habt, der sich gefunden hat. Wie ist denn so die Motivation bei dir persönlich, die Jugendarbeit auszuführen? Warum machst du das Ganze? Hat sich das aufgrund des Kreises ergeben? Ihr seid da gemeinsam dann hingegangen oder steckt da was anderes hinter?
Kannst du, glaube ich, im Endeffekt gar nicht mehr so genau sagen. Im Endeffekt war es, glaube ich, einfach die Lust, mit Menschen was zu machen und vor allem mit Jugendlichen und Kindern was zu machen, weil klar, wenn man so 14, 15 ist, was will man mit Erwachsenen so? Deswegen war es halt erst so, ja, Freizeiten, sich weiterbilden, vielleicht auch charakterlich einfach nochmal was für sich selber tun, selbstbewusster werden und sein Auftreten vielleicht ein bisschen verändern und dann bin ich hängen geblieben.
Wo hat dich das Ganze hingeführt? Nach der Jugendarbeit? Du hast jetzt gesagt, du wolltest dein oder dich persönlich weiterentwickeln. Wo hat dich das Ganze hingebracht? Hast du aus der Jugendarbeit etwas mitgenommen in jungen Jahren, was dich heute zu deinem vielleicht Beruf geführt hat?
Also ich bin auf jeden Fall selbstbewusster geworden durch die Jugendarbeit, ganz klar. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich fühle mich sehr viel sicherer, wenn ich vor anderen Menschen reden muss. Beruflich glaube ich eher weniger. Ich bin nämlich gerade in der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Also medizinisch hat jetzt Jugendarbeit da nicht so viel zu bieten. Aber darf auf jeden Fall die Kommunikation mit meinen Patienten. Vor allem bei meinem Kindereinsatz habe ich das doch schon gemerkt. So, man kann viel besser auf die Kleinen eingehen und die verstehen einen auch viel besser. Für mich geht es jetzt tatsächlich auch ab Juli weiter in der Jugendarbeit, im FSJ, in der Jugendbildungsstätte, in der Medienkompetenz, da nochmal so einen kleinen Abstecher zu machen, mal was Neues für meine Jugendarbeit zu lernen, jetzt nach den Jahren, wo ich viele Freizeiten betreut habe und Projekttage. Ja.
Jetzt sagst du, es geht in die Jugendbildungsstätte. Was machst du für Angebote aktuell? Was gibt es für ehrenamtliche Angebote, die du mit deinem Team oder die ihr gemeinsam dann auch ja, anbietet? Was macht ihr so? Du hast gerade Freizeiten noch anklingen lassen?
Mhm. Also ich bin viel hier in Lotte und Westerkappeln bei den Konfirmandenfreizeiten dabei gewesen und auch bei den Projekttagen. Gut, das ist momentan mit Corona alles nicht so einfach und bei mir vor allem auch mit der Ausbildung, nicht mit dem Schichtdienst. Mhm. Also es ist leider ein bisschen weniger geworden. Ja, aber das, was geht, das versuchen wir. Viele von uns sind auch in der Jugendbildungsstätte in die Honorararbeit gerutscht. Also da dann mit Gruppen, die in die Jugi kommen und Teambuilding machen wollen oder mal die Werkstatt kennenlernen wollen, kreativ arbeiten wollen.
Was habt ihr in den letzten Jahren so auf die Beine gestellt? Gibt es irgendwas an Angeboten, an die, dass du dich gerne zurückerinnerst oder irgendeine Freizeit in vielleicht größere Städte? Gibt es da irgendwas?
Ja, ich habe 2 Freizeiten von Versenbüren mit nach Berlin begleitet. Mhm. Das fand ich auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Also es waren dann 4 Tage in den Osterferien. Und da haben wir auch mal eine Gedenkstätte besucht bezüglich der Stasi und dann auch noch dem Bundestag. Also die geschichtliche und politische Bildung bleibt in der Jugendarbeit bei uns auch nicht aus. Das fand ich auch sehr wichtig, also auch für mich persönlich. Das fand ich auf jeden Fall richtig super. Dann Abendland kann ich auch nicht weglassen. Also ich glaube, das ist für jeden so ein Highlight eigentlich fast, wenn man als Jugendleiter mitfahren darf. Ja, klar.
Ja, die Gedenkstättenfreizeiten in der Jugendbildungsstätte, die wurden ja jetzt in den vergangenen Jahren auch des Öfteren angeboten. Davon haben wir zum Beispiel in den letzten beiden Folgen auch noch gar nicht berichtet. Wir sind einmal nach Weimar gefahren, konnten da ja die Stadt kennenlernen und die Geschichte, die dort abgelaufen ist, beleuchten, gemeinsam mit verschiedenen Hauptamtlichen, die uns da erinnerungskulturell begleitet haben. Genau, und das war eine sehr gute Freizeit und im vorletzten Jahr ging es dann in den Pariser Untergrund. Jule, uns beide verbindet ja was aktuell. Ja. Wir machen beide die erlebnispädagogische Ausbildung. Du bist aber schon weiter in den Modulen als ich.
Ja, ich habe schon ein bisschen mehr gelernt als du.
Ja, ich habe erst ein Wochenende hinter mir. Bin hier noch bei den verschiedenen Seilknotentechniken. Muss mich da reinfuchsen. Das ist fast so schwierig wie das Jonglieren. Aber dazu später mehr. Sabrina, die freut sich schon. Jule, was ist die EP-Fortbildung? Was macht man da?
Also EP, Erlebnispädagogik, ist doch mal eine andere Art und Weise, Gruppenarbeit zu machen, Jugendarbeit zu machen, viel Teambuilding. Also es geht viel um Kooperation, mit anderen zu kommunizieren, auf andere zu vertrauen. Wir machen auch sehr viel mit Klettern. Also wenn man die Fortbildung abgeschlossen hat, dann kriegt man auch einen Kletterschein, kann zum Felsen klettern gehen oder an der Kletterwand. Deswegen auch die ganzen Knoten, die du gerade angesprochen hast, also die braucht man dann fürs Klettern. Ja, und es geht halt viel darum, Gruppen zu helfen, sich selber zu finden, so ein bisschen den Gruppenprozess zu stärken und die Gruppenbildung auch zu stärken und da einfach eine Basis zu schaffen. Und EP ist auch viel Alltagsübertragung, also häufig kann man das zum Beispiel dann auch gut bei Schulklassen machen, dann sagen, ey, gerade in der Übung, die ihr gemacht habt, was habt ihr gemacht? Wie hat das funktioniert? Habt ihr miteinander kommuniziert, euch respektiert, euch zugehört? Und wie läuft das vielleicht bei euch im Klassenraum? Geht das da auch so oder geht das da vielleicht nicht so? Und könnt ihr was mitnehmen? Genau.
Jule, jetzt hast du gesagt, dass man viel mitnehmen kann aus der Fortbildung. Wie ist denn diese Fortbildung überhaupt aufgebaut?
Genau, es sind mehrere Wochenenden. Lass mich üben, ich glaube, es sind 5. Die jeweils in der Jubi meistens oder im Haus Felix, das ist, glaube ich, das 2. Haus. Ich war tatsächlich noch nicht im 2. Haus aufgrund von Corona, die wir da verbringen mit unserer Gruppe. Und wir machen dann eben verschiedene Sachen. Wir gehen klettern und lernen das alles. Und wir machen auch selber die Kooperationsübungen, lernen viel über Reflexion und machen auch eigene EP-Projekte. Also wir kommen dann alle mal in die Rolle des Anleiters und müssen das mit unserer Gruppe machen. Und jetzt am Ende von unserer Ausbildung gibt es auch ein großes Praxisprojekt, was wir machen sollen, wo wir sozusagen in die Welt geschickt werden und mal richtig planen sollen, ein Projekt durchzuziehen, zu reflektieren und zu dokumentieren, um dann am Ende unseren Schein dafür zu bekommen.
Sag mal in 3 Sätzen, was ist dein Praxisprojekt?
Mein Praxisprojekt ist tatsächlich Erwachsenenbildung mit dem Arbeitsteam von meiner Mutter aus dem Osnabrücker Hospiz. Und da geht es halt auch sehr viel um Teambuilding, weil in der Pflege auch viel Kommunikation und Vertrauen eben wichtig ist.
Okay, was nimmst du denn persönlich für dich mit? Gab es schon in diesen 5 Wochenenden, die du gemacht hast, gab es da schon etwas, wo du sagst, peng, das war der Moment, der bleibt mir richtig im Kopf hängen?
Das Klettern im Felsen, vor allem das eigene Abseilen. Wenn man da an der Kante steht und man weiß, okay, man ist jetzt für sich selber zuständig, man muss sich selber abseilen, hat das Seil selbst in der Hand und muss auf sich selbst vertrauen. Aber ja, das ist ein Moment, wo das Herz echt höher schlägt. Aber es war auf jeden Fall eine persönliche Grenze von mir und ich bin sehr stolz, dass ich die überwunden habe. Also an die kommt man auch sehr schnell in dieser Fortbildung, persönliche Grenzen. Aber umso mehr nimmt man eben mit und lernt man daraus.
Ich glaube, da kann ich mich schon auf was freuen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Das wird spannend. Nee, aber Ja, cool zu hören. Die EP-Fortbildung bietet sich natürlich an, wenn man in der Jugendbildungsstätte den Grundkurs gemacht hat, vielleicht auch die eine oder andere Kompaktfortbildung schon besucht hat. Da gibt es ja im Hause auch immer die Möglichkeit, sich erlebnispädagogisch fortzubilden. Genau, und dann eben die Ausbildung zum erlebnispädagogischen und abenteuerpädagogischen Trainer zu machen.
Genau.
Ich glaube, das bietet sich ganz gut an, weil man dann auch eben da sich weiter mit beschäftigen kann. Ne?
Ja, wir haben auch das Glück, dass unsere Gemeinden das fördern und sponsoren. Also die übernehmen dann einen Teil der Bezahlung, weil die Fortbildung ja schon ein bisschen Geld kostet, weißt du ja auch.
Ja.
Aber da ist die Gemeinde dann auch, also steht auch so gut hinter uns zu sagen, ey, wir haben da einen Nutzen draus, wir freuen uns drauf, dass du das machst und wir geben dir jetzt einen Teil von der Bezahlung und freuen uns drauf, wenn du das mitbringst zu uns.
Wir sind am Ende deines kleinen Parts angelangt. Ja. Was war so dein persönliches Highlight in der Jugendarbeit, die du erlebt hast? Du kannst es gerne auf deine Teilnehmerzeit beziehen, aber auch auf deine Teamerzeit. Gab es irgendeinen Moment, wo du sagst, das war der Moment, den werde ich nie vergessen. Ähnlich wie HG, der als Rix von Oerth über die Wiese gerannt ist, als Hexe von Ameland. Hast du da auch so einen Moment?
Oh, das gibt's so viele. Aber ich glaube, ich muss echt den Grundkurs nehmen, den ich jetzt geteamt habe, dem ersten, letztes Jahr im August. Das war ja so nochmal ein Schritt weiter für mich in der Jugendarbeit. So ein, okay, ich habe mich hier in einem richtigen Hobby gefunden und in einer richtigen Leidenschaft von mir und kann das auch weiterführen.
Ja, ja, stark. An der Stelle, glaube ich, grüßen wir nochmal Ina. Ina ist heute leider verhindert, hat aber den ersten Grundkurs, ja, den Jule gerade erwähnt hat, mitgemacht. Deswegen kurz den Schwenk rüber zu Ina. Liebe Grüße. Und ansonsten, Jule, möchtest du noch wen grüßen?
Ich grüße sehr gerne meine Oma. Also das muss ja jetzt hier gesagt werden. Ich war sehr enttäuscht, dass Johanne ihre Oma in der letzten Folge nicht gegrüßt hat.
Sie hört keinen Podcast.
Ja, und sonst halte ich es ähnlich wie Johanne. Ich grüße auf jeden Fall alle meine Freunde, die ich durch die FJ und durch die Jubi gewonnen habe. Ich habe mich wirklich sehr gefunden und auch meine Leute hier gefunden. Deswegen Grüße an euch alle.
Danke dir, Jule. So, skippen wir den Blick über den Tellerrand. Wir sind ja heute in der XXL-Folge, deswegen kommen wir direkt zum Jonglier-Update und direkt der Blick nach rechts. Sabrina, wie läuft's bei dir?
Tja, besser als bei dir, würde ich mal sagen. Also das erstmal konsterniert. Ich schaffe 6 Würfe, also mit 3 Bällen 6 Würfe und ab dem 6. Wurf gehen alle Bälle keine Ahnung wohin. Also ich habe mir heute noch mal einen Tipp geholt von Sportlehrer Ehemann und er hat gesagt, immer sich einen Kasten denken, ungefähr auf Augenhöhe und dann die Bälle in die Ecke schmeißen und das versuchen so sicher zu schaffen, dass es fast blind geht und dann den nächsten Ball dazu nehmen. Ich werde das jetzt weiter so üben, um über diesen Punkt zu kommen, dass ich alle Bälle wegschmeiße.
Konntest du denn effektiv trainieren jetzt in der letzten Woche?
Ganz ehrlich, nein. Also ich war echt wirklich ausgenockt mit der Krankheit und ich habe gestern das erste Mal die Bälle wieder in die Hand genommen und habe die aus meiner Tasche gekramt und habe dann mit meinen Kindern ein wenig jongliert und die haben die eher durch die Wohnung geschmissen, als irgendwie was anderes damit zu tun. Aber es hat Spaß gemacht. So wie es bei dir ja im Moment aussieht, wird das ja nichts diese Woche.
Gerade auf Krücken, aber ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass ich im Sitzen auch ganz gut trainieren kann. Ich nehme dann den Trip von der Bundestrainerin auf jeden Fall nochmal wahr, nehme mir die Wand und versuche dann irgendwie das Ding ins Laufen zu bekommen mit den 3 Bällen hoffentlich. Die 2 sind ja safe, das waren sie letzte Woche auch schon. Das hat gut geklappt. Allerdings konnte ich jetzt nicht weiter trainieren erstmal, weil die Krücken mir da im Weg standen.
Aber ganz ehrlich, dann bin ich fair, ne? Ja, ja. Fair Play und so. Dann werde ich diese Woche auch im Sitzen trainieren. Also dann lass uns mal einheitliche Gelegenheiten schaffen und dann machen wir das gemeinsam so, bis du wieder vernünftig auf deinem Bein stehen kannst.
Ja, das ist korrekt, aber dann machen wir es dann auch so, oder dass, wenn du die Woche jetzt ausgesetzt hast, dass du eine Woche mehr bekommst, weil du sollst ja auch eine Chance gegen mich haben, weil das
die brauche ich nicht.
Meinst
die
du?
Die streiche ich.
Oh, Ansage.
Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt Sabrina gehört, Folge 3, circa 48 Minuten. Sie hat gesagt, sie braucht die Extrawoche nicht und wird sich am Ende ärgern, wenn das Video dann auf den sozialen Medien veröffentlicht wird, wo ich gewonnen habe.
Ich möchte eben nochmal darauf hinweisen, eben hat Jule gesagt, so das Arbeiten als FU-Teamer, das macht einen selbstbewusst. Ich habe das ja selbst auch durchlaufen und ja, dieses Selbstbewusstsein kenne ich auch, vielleicht hört man das. Nils, mach dich auf was gefasst.
Ja, mir zittern die Beine, die sowieso schon kaputt sind. Mal kurz den Blick rüber. HG.
Ja.
Kannst du jonglieren?
Nein.
Bist du jonglierst?
Nee. Nein, also überhaupt nicht.
Auch nie gemacht?
Nee, habe ich nicht probiert. Nein. Also mit Bällen so einige Sachen, also Handball, Volleyball, Fußball, alles mal gemacht. Aber jonglieren, also immer nur ein Ball, ne?
Mhm.
Ja.
Aber irgendwie eine Sportart betrieben, weil du ja gesagt hattest, früher Sport war...
Ja, Fußball war das.
Ja. Mhm. Ja. Okay. Aber da mit den Füßen dann eher?
Ja, mit der Hand wurde man dann gleich verwarnt, ne?
Ja, okay. Gab's dann die gelbe Karte. Jule, wie sieht's bei dir aus?
Ich kann's, glaube ich, auch nicht mehr. Also, nee, ich versuch's jetzt nicht. Ich glaube, dann haben wir Verletzte. Ich habe es mal im Unterricht gemacht, ich glaube in der 7. Klasse oder so, vielleicht kriege ich es noch hin, aber Jonglieren ist definitiv nicht meine präferierte Sportart, da nehme ich lieber was anderes.
Ja, Wahnsinn. Wir hatten letzte Woche auch schon zwei Gäste, die auch gesagt haben, dass sie höchstens mal in ihrem Sport jongliert haben. Der eine war Handballspieler, der Kilian, liebe Grüße. Und auch Ina hat es in der, ich glaube, Sporthelferausbildung leicht thematisiert gehabt. Genau, deswegen ganz spannend. Wir fragen immer unsere Gäste, ob die auch jonglieren können. Das ist irgendwie, wir wollen das immer wissen, ob wir also, da alleine auf weiter Flur sind.
Ich finde tatsächlich ist das etwas, lieber Ole, danke, dass du das auf den Pfingstlagern immer gemacht hast. Das ist etwas, das möchte ich können. Einfach, weil es cool ist, das zu können. Aber wie gesagt, du kennst das ja jetzt auch, nach 2,5 Wochen, man hat so Körperklaus-Momente.
Ja.
Und ja, doch. Das ist auf meiner Bucketlist ein Punkt, den ich abhaken will.
Vielleicht können wir auch coole Effekte einfügen bei einem Social Media Video, dass du irgendwie so einen Feuerring oder so da hast, wo die Bälle so durchfliegen.
Aber warte mal. Können wir das auch irgendwie, Jesper, können wir das mit Video machen? Coole Effekte einfügen in so ein Reel. Stark, machen wir.
Perfekt. Ja, Sabrina, Jongli-Update vorbei. Hast du noch was zu ergänzen? Nee. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Trainingswoche.
Läuft bei mir. Ich muss ja nicht mehr vom Sofa aufstehen. Jetzt kann ich das so machen. Dann werden die Bälle noch öfter in die Hand genommen.
Dann löppt der Hase. Perfekt. Gut, dann sitzen wir jetzt wieder hier, wie am Anfang. HG und ich am Mikrofon.
Ja, ja.
Wir machen gemeinsam die Verabschiedung. Erstmal noch einmal ganz herzlichen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns Voice Notes eingesendet habt in der letzten Woche, wir gemeinsam die Folge damit füllen konnten und ihr unsere Fastenimpulse mitgefüllt habt.
Mhm.
Ihr habt in der nächsten Woche wieder die Chance, eure Fastenziele neu darzustellen. In Folge 4 wollen wir wieder Leute zu Wort kommen lassen. Und ihr könnt natürlich auch Updates geben. Wie läuft es mit dem Verzicht auf Social Media? Wie läuft es auf Verzicht mit Nahrung, bestimmte Nahrung? Genau, da könnt ihr euch einmal wieder gerne melden, könnt die Sprachnachrichten gerne an Sabrina übersenden, ans Jugendbüro. Genau, und auch nochmal vielen herzlichen Dank für die Abstimmung für das Bauwagenprojekt vom CVJM. Das hatten wir auch in Folge 2 anklingen lassen. Auch da habt ihr noch auf jeden Fall Zeit und Chance zu schauen, wie die Kollegen vom CVJM abgeschnitten haben. Und ansonsten nochmal ein ganz herzlichen Dank für die positive Annahme der letzten beiden Folgen. Wir gehen auf die 200 Streams zu. Das hätten wir nicht gedacht, dass es so groß wird. Da haben wir uns sehr drüber gefreut und von daher vielen Dank. Bleibt auch am Start. Ihr könnt bei Spotify sehr gerne die Podcast-Folgen abonnieren. Ihr könnt da auch eine Glocke aktivieren, wo ihr gemeinsam dann eine Nachricht bekommt, gesammelt, wo dann veröffentlicht wird, dass es eine neue Folge gibt. Genau, die kommt nämlich immer mittwochs um 18 Uhr. Ansonsten, das Wort zu dir, HG. Danke, dass du dabei warst. Es war eine coole Folge.
Und ja, hat Spaß gemacht.
Ja. Jetzt hast du die Möglichkeit, noch zum Abschluss wen zu grüßen.
Mhm. Ja, ich möchte eigentlich, also es war viel die Sprache heute von Teamerinnen und Teamern, Ehrenamtlichen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, einmal meinen hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen sie zu grüßen und ihnen für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit danken. Weil ich finde, das ist absolut nicht selbstverständlich. Wir sind ein gutes Team und wir haben uns immer gegenseitig unterstützt und ja, das schon über Jahrzehnte mittlerweile und das finde ich einfach super und deswegen mein ganz lieber Gruß an euch, liebe Kolleginnen und Kollegen deshalb, ja genau.
Ja, super. HG, vielen Dank, dass du da warst und ja, wir sind am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Wir haben heute eine kleine XXL-Folge rausgezaubert und wir hoffen, dass ihr Spaß damit hattet und habt. Ja, und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Wir haben es schon ganz leicht anklingen lassen, wollen euch aber auch nicht vorwegnehmen. Es gibt wieder einige bekannte Stimmen oder weniger bekannte Stimmen zu hören, die ihre Fastenziele nennen. Und ansonsten wünschen wir euch eine erfolgreiche Woche. Bleibt gesund, bleibt munter und haltet den Kopf hoch. Und bis dahin, ciao!